zwei Vorbemerkungen. Die eine, ich habe eine Predigtpräsentation, die habe nicht ich gemacht, sondern die hat der Ernst Günther Wenzler gemacht. Der macht es immer, schon seit vielen Jahren, also für die Jahreslosung, Predigtpräsentation. Er grüßt uns damit auch ganz herzlich aus Balingen. Das Zweite, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Es ist ja eine steile Herausforderung, die da dahinter steckt. Und dass uns das Ganze jetzt heute Abend nicht auf die Füße fällt, möchte ich einfach als Vorbemerkung nochmal sagen, die Voraussetzung für alles ist seine Liebe zu uns. Das ist die erste Liebe und die größte Liebe. Und das ist die Basis für alles. Das ist auch die Ausgangsbasis für diese steile Aussage, jetzt in der Jahreslosung, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Muss weiterblättern, Anita, es geht irgendwie nicht. Alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Das Wort für den Anfang des Jahres 2024 steht am Ende vom 1. Korintherbrief. Es fordert uns heraus, in 366 Tage ist ein Schaltjahr, ist ein Tag mehr vom neuen Jahr, ein großes Praktikum der Liebe zu machen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Nächste Folie, danke. Im Koreakrieg, der war 1950 bis 1953, spielte diese nachdenkenswerte Geschichte sich ab, die ich euch jetzt erzählen möchte. Einige amerikanische Soldaten hatten einen Koreanerjunge als Houseboy angestellt. Das war da durchaus üblich. Er hielt die Wohnung sauber, wusch die Wäsche und kochte für sie, frei nach dem Motto, du arbeiten, wir zahlen. Der Junge hatte eine unglaublich positive Einstellung. Er lächelte immer und zu allem ließ sich durch nichts und durch niemand aus der Ruhe bringen. Immer mehr hatte sie den Eindruck, dass sein Verhalten irgendwie nicht nur auf asiatische Freundlichkeit zurückzuführen ist. Und das hat die Soldaten richtig gereizt. Und sie fingen an, ihm üble Streiche zu spielen. So wollte sie herausfinden, wie weit sie gehen konnte, bis die Grenze seines freundlichen Verhaltens eben erreicht sind. Sie bestrichen den Ofengriff mit Vaseline. Wenn er am nächsten Morgen den Ofen anzündete, lief ihm das Fett über die Hände oder über die Finger. Er wusch sich alles gründlich ab, summte ein fröhliches Lied und machte sich an die Arbeit. Heimlich nagelten sie seine Schuhe am Boden fest. Wenn er morgens so schnell hineinschlüpfen und wegschlürfen wollte, kam er nicht vom Fleck und fiel der Länge nach hin. Aber auch das brachte ihn nicht aus der Ruhe. Er holte freundlich lächelnd die Zange, zog die Nägel heraus und schlappte davon. Sie stellten mit Wasser gefüllte Eimer auf die angelehnte Tür. Wenn er die Tür öffnete, ergoss sich das Wasser über ihn und er wurde pudelnass. Cool und ohne Miene zu verziehen, trocknete er sich ab, wischte die Pfützen auf, erledigte freundlich und lächelnd seine Arbeit. Geduldig ertrug er alle boshafte Aktionen. Er blieb höflich, zuvorkommend, beklagte sich nicht. Bewundernswert. Nach einiger Zeit wurden die Soldaten durch sein Verhalten beschämt. Sie trafen mit ihm und sagten ihm, wie sehr sie seine Haltung beeindruckt hat. Feierlich versprachen sie, nie mehr Streiche auf seine Kosten zu spielen und zu machen. Der Junge konnte es kaum glauben, versicherte sich bei ihnen, du meinen kein Fett mehr an Ofengriff? Nie mehr, versprachen sie ihm. Du meinen nie mehr Schuhe festnageln, nie mehr, beteuerten sie. Du meinen keine Wasser mehr über Türpfosten, nie mehr, versicherten sie ihm. Okay, antwortete der Koreaner und strahlte die Soldaten an, dann keine Spucke mehr in Suppe. Die Gesichter der Soldaten hätte ich gerne gesehen, damals. Keine Frage, der Überlebenskünstler hat unsere Sympathie. Allerdings ist weder die Rache des kleinen Mannes noch meine Schadenfreude im Sinne des Erfinders der Liebe. Lächeln aus Rache, Höflichkeit aus Genugtuung und Freundlichkeit aus Schadenfreude ist zu wenig. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist nicht nur der Leitgedanke über diesem Jahr. Liebe lautet der Tagesbefehl über allen Tagen im Leben von Jesusleuten. Liebe im Leben der Jesusleute ist nicht Liebhaberei, sondern Hauptaufgabe in der Nachfolge von Jesus. Danke. Probieren wir es, ob es besser geht jetzt. Häufig wird der Vers als Trauspruch ausgewählt. Hat ihn jemand von euch als Trauvers? Er ist bei evangelisch.de auf Platz 4 der beliebtesten Trauverse diese Jahreslosung. Für viele Paare passt er gut zusammen, was sie sich an dem Tag der Hochzeit für ihr Leben versprechen möchten. Was auch immer geschieht und was sie erleben, es soll in Liebe geschehen, in guten und in schlechten Tagen. Und das ist ja nur verständlich. Wer wünscht sich das nicht? Eine echte Herausforderung schon in der Vertrautheit einer Liebesbeziehung und noch viel mehr, wenn es um das gesamte Verhalten von uns geht. Denn genau das ist die Zumutung der Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist so in der Einheitsübersetzung. Und die Einheitsübersetzung hat die Jahreslosung in diesem Jahr vorgegeben. Die Elberfelder Bibel ist näher am ursprünglichen Text. Dort heißt es, alles bei euch geschehe in Liebe. Was ihr tut, steht nicht im Original. Der griechische Worttext umfasst nur 5 Worte. Nicht nur unser Tun ist angesprochen, obwohl das schon mehr als genug wäre, muss ich ehrlich sagen. Unser Tun und Lassen, unser Reden und Schweigen, unser Denken und Verhalten ist gemeint. Unser ganzes Sein soll von der Liebe bestimmt sein. Paulus schreibt es an seine Albtraumgemeinde nach Korinth, mit der ihn so viel Schönes, aber auch so viel Schweres verbindet. Auf seiner zweiten Missionsreise kam er nach einem Einsatz in Athen in die Hafenstadt Korinth. Zunächst arbeitete er als Zeltmacher, also im wahrsten Sinn des Wortes, er war ja Zeltmacher von Beruf und hat zuerst in seinem Beruf gearbeitet bei Aquila und Priscilla. Und dann war er Bote von Jesus. Und da es in Korinth eine jüdische Synagoge gab, hat er dort angefangen zu predigen. Das hat er, das lesen wir in den Missionsreisen und in den Missionsberichten, das hat er eigentlich immer so gemacht. Er ist zuerst in die Synagoge gegangen. Mutig verkündigt er die Botschaft von Jesus, der sein Leben total verändert hat. Am Anfang des Briefes erinnerte Paulus daran, dass er nur ein Thema hätte. Und es bringt auch in andere Briefe immer wieder ein einziges Thema. Jesus, der Gekreuzigte. Das Kreuz war sein Thema. Das war der Schwerpunkt von Paulus. Und diese Botschaft ist ja keine religiöse Feinkost. Für die Juden ein Skandal, für die Griechen eine Riesendummheit. In Korinth ist man anderes gewohnt. Es war eine Hochburg für religiös, mystische und ekstatisch faszinierende Kulte und Rituale. Man huldigte den Göttern mit großen Tempelbauten, was die Überreste des Tempels des Apollo noch eindrucksvoll zeigt. Die Bewohner verehren die griechischen und römischen Götter sowie den ägyptischen Isis-Kult. Aber auch lokale Götter waren hoch im Kurs. Obwohl es in dieser multikulturellen und multireligiösen Stadt so viele schillernde Angebote gab, wandten sich viele Menschen dem einfachen Evangelium zu. Da ist sowas wie eine kleine Erweckung ausgebrochen. Frauen und Männer aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, manche reich, andere bettelarm, Sklaven und Freie, die einen schwarz, die anderen weiß, jeder mit seiner Sprache, Geschichte und Prägung, Europäer, Asiaten, Afrikaner, Menschen, wie sie verschiedener nicht sein könnten, ganz anders als es die Milieustudien unserer Gemeinden heute zeigen. Zur Christusgemeinde in Korinth gehörten Menschen, die früher zur jüdischen Gemeinde gehörten. Es waren die einen, aber die allermeisten waren Heidenchristen aus unterschiedlichen Kulturen, welche ganz unterschiedliche Götter ursprünglich verehrt hatten. Ein absolutes Wunder. Und dass es bei dieser Zusammensetzung der Gemeinde durchaus nicht nur harmonisch zugegangen ist, sondern dass es da Differenzen, Herausforderungen, Spannungen, Streitereien gegeben hat, ist nicht verwunderlich. Das Ergehen der Gemeinde in Korinth lag Paulus am Herzen. Als er um 55 nach Christus wieder in Ephesus ist, bekommt er erschreckende Infos von Leuten aus dem Hauskreis der Chloe in Korinth. Sie erzählen von Spaltungen untereinander, von theologischen Fragestellungen, von ethischen Problemen. Da auch noch Fragen offen sind, die man ihm geschrieben hat, verfasst der Apostel Paulus seinen ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Darin kämpft er leidenschaftlich um sie, um die Art und Weise, wie die Christen in Korinth ihren Glauben leben. Leidenschaftlich ringt er um sie. Das zieht sich durch den Brief hindurch, darum, dass sie beieinander bleiben. Der gemeinsame Nenner ist und bleibt Jesus, so macht er deutlich. Er hat euch mit Gott und untereinander versöhnt. Seine Liebe gilt jedem von euch. Das ist es, was euch verbindet. Ausführlich geht er auf die herausfordernden Themen ein. Er argumentiert, er korrigiert, er motiviert. Von den Grüßen am Schluss des Briefes fasst er nochmal das Wichtigste zusammen. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark. Das ist mein Konfirmationsvers übrigens. Der erste Teil und dann der zweite Teil. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Auf den ersten Blick passt auch das Thema Liebe genau für Korinth. In Korinth wurde Liebe großgeschrieben. Auf dem Akro Korinth, einem Hügel bei der Stadt, befand sich ein bekannter Tempel, wo die griechische Göttin Aphrodite, die Liebesgöttin, verehrt wurde. Der Tempelbereich wurde regelrecht zum Rotlichtviertel damals, in dem den Besuchern von hunderten Priesterinnen Sex angeboten wurde. Und das unter religiösem Vorzeichen, muss man sich mal vorstellen. Korinth war das St. Pauli, die Reeperbahn der antiken Welt. Antike Schriftsteller schufen ein neues Wort, das wörtlich übersetzt korinthisieren bedeutete oder heißt. Es bedeutete Unzucht treiben und war ein Ausdruck für jemanden, der sexuell sehr freizügig lebt. Mit der Bezeichnung korinthische Mädchen wurden Prostituierte bezeichnet. In Korinth über Liebe zu sprechen, schien Eule nach Athen zu tragen. Nur es gibt für unseren Begriff Liebe im Griechischen wenigstens drei richtungsweisende und unterschiedliche Begriffe. Eros, Erotik, kommt daher, ist für die erotische, für die geschlechtliche Liebe, für Sexualität. Philia, für die freundschaftliche Liebe, die geschwisterliche Liebe. Und Agape, für die uneigennützige Liebe, die nur das Wohl des Andern im Blick hat. Agape wird immer rund um Gott und seine Liebe verwendet, die Gottesliebe, die sich einfach hingegeben hat in Jesus für uns alle. Bei dem Auftrag, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, verwendet Paulus den Begriff Agape. Die Liebe, die von Gott kommt, die Liebe, die den anderen annimmt und nicht ablehnt, die Liebe, die vergibt und nicht nachträgt, Liebe, die den anderen wertschätzt und nicht verachtet. Für die Liebe Gottes gibt es keine Begründung, außer Liebe. Gott liebt einfach so. Er liebt nicht, um etwas zu bekommen, sondern um alles zu geben. So ist seine Liebe, sich selbst hinzugeben. Deshalb erinnert Paulus die Gemeinde an die Liebe Gottes, die in Jesus Christus sich gezeigt hat. Diese bunte, quirlige, charismatische Gemeinde, die mit so vielen Gnadengaben beschenkt ist, sie hat ein Liebesproblem. Nun nutzt es uns alles ja nichts, wenn wir wissen, wie es damals im Jahr 55 nach Christus in Korinth ausgesehen hat. Das ist vielleicht interessant. Viel interessanter ist, wie es heute am 7. Januar 2024 bei dir und bei mir aussieht, in Sachen Liebe. Das ist das Entscheidende. Wenn Paulus an unsere Gemeinde einen Brief schreiben würde, was würde er da wohl reinschreiben? Das wäre interessant, das würde mich schon interessieren, was er uns für einen Brief schreiben würde. Könnte es sein, dass das Liebesproblem auch unsere Sache ist? Ich weiß es nicht. Fehlende Liebe im Miteinander der Gemeinde, weil es doch darum geht, dass ich auf meine Kosten komme, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Fehlende Liebe zu Menschen, die anders ticken als ich, weil es Mühe macht, sich mit ihnen zusammenzusetzen und sich mit ihnen wirklich auseinandersetzen zu wollen. Fehlende Liebe zu den Verlorenen, die sich im fehlenden Interesse zeigt, andere zu Jesus zu führen. Ich lade uns dazu ein, vielleicht können wir nachher noch am Ende von der Predigt, wenn wir draußen zusammenstehen, noch über das eine oder andere ins Gespräch zu kommen. Das wäre richtig schön. Wenn Gottes Geist uns darüber unruhig macht, will er uns kein schlechtes Gewissen machen. Er will uns zu dem führen, der selber die Liebe in Person ist, dass wir unsere Lieblosigkeit von dem füllen lassen, der ein liebevoller Heiland ist. Im Bericht von der Salbung Jesu durch die Sünderin sagt Jesus dem Gastgeber, deshalb sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Dieser kleine Satz am Ende bewegt mich. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Demnach führt erfahrene Vergebung zu überströmender, überschwänglicher Liebe. Und ich frage mich, ob bei mir so oft die Liebe fehlt, weil ich so wenig von Gottes Vergebung her lebe. Kann es sein, dass wir viel öfter selbstgerecht und dadurch hart geworden sind? Gottes Liebe öffnet schwachen, gescheiterten und resignierten Räume, neu anzufangen. Eine Herausforderung ist diese Jahreslosung in jedem Fall. Es geht ja nicht nur um einen Leitgedanken über diesem Jahr. Liebe lautet der Tagesbefehl über allen Tagen im Leben von Jesusleuten. Liebe ist nicht Liebhaberei, sondern Hauptaufgabe für die Nachfolger Jesu. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, alles Denken, Reden, Tun und Lassen in Liebe. Jeder Brief, nein, es muss nicht jeder Brief ein Liebesbrief sein, aber in jedem Fall soll aus bzw. mit Liebe geschrieben werden. Alles in Liebe, weil wir dem Liebhaber des Lebens gehören. Alles in Liebe, weil Liebe zum DNA der Jesusleute gehört. Alles in Liebe, weil ohne Liebe alles nichts ist. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und das ist auf jeden Fall sicher. Unser Alltag wird spannend, wenn wir das Bibelwort in die kleine Münze unseres Alltags umwechseln. Es geht nicht darum, wer was, wo und warum etwas macht, so wie das vielleicht wichtig ist. Entscheidend ist das Wie, wie Dinge gemacht werden. Alles geschehe in Liebe. Aber führt das dann nicht zu frommem Friede, Freude, Eierkuchen, zu Harmonie um jeden Preis? Nein, es geht nicht darum, über jeden Konflikt den Mantel der Liebe drüber zu legen und Dinge zuzudecken. Liebe hat überraschend, oder Jesus hat überraschend anders und nicht selten provozierend gelebt. Er trieb zum Beispiel die Händler aus dem Tempel. Da ist es knallhart zugegangen, das stelle ich mir so vor. Oder wie er mit den Pharisäern und Schriftgelehrten teilweise Wortgefechte geführt hat und mit ihnen umgegangen ist. Der gesamte Brief des Paulus zeigt, dass er mit der Haltung und dem Ton der Gemeinde in Korinth nicht einverstanden ist. Und deshalb spricht er die Dinge sehr konkret an. Gott schenkt uns, dass wir mit Hilfe, wem was in der Jahreslosung steckt, ja, und das ist die Hilfe, die Gott uns schenkt, dass wir da liebevoll miteinander umgehen. Dass wir auch liebevoll miteinander streiten. Doch, das kann man. Manfred Siebald hat es in dem Lied gut, dass wir einander haben, dann so formuliert, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Doch, das ist möglich. Dass etwas aus Liebe geschieht, ist nicht immer auf den ersten Blick zu sehen. So muss jemand zum Beispiel, der Suchtkranken helfen will, konsequent sein. Er darf nicht um der Liebe willen nachgeben, und das ist alles andere als einfach. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Ist es nicht eine maßlose Überforderung, wenn ich auf mich sehe? Absolut, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Darauf will ich vertrauen und jeden Tag das Abenteuerland der Liebe erforschen. Denn es geht nicht um fromme Träumerei, sondern um Arbeit. Alles in Liebe ist ein Aufruf zum Losgehen, zum Mitgehen, zum Weitergehen. Man müsste, man könnte, man sollte, schwäbisch, man sollte halt, gell? Sind Augenwischerei, Konjunktive, die nichts bringen. Ich will, niemand kann es mir abnehmen, diesen Vorsatz zu fassen und anzufangen. Ich brauche die Bereitschaft, nicht wegzusehen, die Willigkeit zur Plackerei der Liebe, die mir Liebeskummer machen, mit denen gerade gut auszukommen und klarzukommen. Und nicht vergessen, was es heißt, wenn möglichst so weit in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Ich weiß jetzt schon, dass ich da andere brauche, die mir helfen, die mich herausfordern, korrigieren und ermutigen. Ich brauche Mut und Muntermacher, die da hinter mir stehen, die mich anspornen, die mir weiterhelfen. Aktive Liebe freut sich mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und vor allem werde ich Gott brauchen, seine Vergebung und die Kraft des Heiligen Geistes. Nur so muss ich an meinem eigenen Versagen nicht verzagen. Gottes Reservoir der Liebe ist nie aufgebraucht. Wie gut, dass wir nicht verpassten Gelegenheiten nachtrauen müssen, sondern wir können mit der Jahreslosung, wenn's heute nicht geklappt hat, kannst du morgen wieder neu damit anfangen. Das ist das Tolle. Das ist übrigens auch das Tolle beim Glauben. Du kannst heute wieder neu anfangen und morgen wieder weitermachen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es ist nicht einfach, aber einfach gut. Jesus hat es vorgelebt, als er noch am Kreuz für seine Peiniger betete. Liebe ist Jesusgemäß und deshalb typisch für Jesus-Leute. Seht, wie haben sie einander so lieb. So hat man's den ersten Christen immer wieder zugeschrieben und zugesagt, seht, wie haben sie sich so lieb. Die Liebe war das Markenzeichen der Urgemeinde und die Liebe darf auch unser Markenzeichen sein. Jeder Tag wird zum Abenteuer, wenn du keine Möglichkeit mehr auslassen willst, andere mit deinen Möglichkeiten zu lieben. Wir sind dazu auf der Welt, um es anderen leichter zu machen, zu leben, zu lieben, zu leiden und zu glauben. So hat es Monika Deidenbeck-Großeberg treffend ausgedrückt, jeder auf seine Weise, in seinem Umfeld und nach seinen Möglichkeiten. So wie Chris Baker, ich weiß nicht, ob jemand Chris Baker kennt, der Gründer von INK 180, ein Tattoo-Shop. Kennt er wahrscheinlich eher nicht, Tattoo-Shops sind wahrscheinlich nicht so die Orte, wo wir zu finden sind. Er hat einen Tattoo-Shop in Oswego in den USA. Chris Baker wuchs in L.A. in einem Umfeld von Gangs, Gewalt und Gangstern auf. Als Christ ist er davon überzeugt, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat. Deshalb bietet der Tattoo-Künstler ehemaligen Bandenmitgliedern und Opfern von Menschenhandel, von Prostitution und von häuslicher Gewalt seine Dienste kostenlos an. Er entfernt die Tattoos ehemaliger Gangmitglieder, die das alte Leben zurücklassen wollen, und macht daraus neue Tattoos. Er hilft Opfern von Menschenhandel, ihr Leben zu verändern, indem er die Identifikationsmerkmale, Symbole oder Codes, mit denen sie gekennzeichnet wurden, entfernt oder überdeckt. Circa 6000 Tätowierungen hat Chris schon bearbeitet und so schmerzhafte Erinnerungen in schöne Kunst, wenn man das immer auch sehen kann und sehen will, verwandelt. Jemand hat einen treffenden Vergleich gefunden. Jesus tut für die Seele, was Chris Baker für die Haut tut. Er nimmt uns, wie wir sind, und macht uns neu. Grundlage für das Engagement des Tattoo-Künstlers ist die Aussage von Jesus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Chris Baker weiß, dass es nicht reicht, wenn man sein Äußeres verändert und an seinem Verhalten nur arbeitet. Ohne Erneuerung des Herzens bleibt auch bei veränderten Äußeren letztlich alles beim Alten. Aber das ist doch genau das Angebot, das Jesus uns macht, dass wir neu werden können, dass wir verwandelt werden können, dass wir verändert werden können. Geliebt und wertgeachtet vom Schöpfer der Welt, beschenkt und umsorgt vom Vater im Himmel, mit der großen Berufung, andere zu lieben, für Menschen zu beten, sie zu segnen und ihnen einfach so aus Liebe Gutes tun. Das ist jetzt die zweitletzte Folie. Tu es in Liebe. Und da will ich, dass ihr kurz die Augen zumacht und dann überlegt, was euch jetzt vor Augen steht oder wer euch vor Augen steht, wer vielleicht eure Liebe in besonderer Weise braucht, heute Abend vielleicht noch oder morgen oder in den nächsten Tagen, dass ihr euch da kurz Gedanken macht. Mach mal die Augen zu und denkt darüber nach. Ihr könntet eigentlich die Augen zulassen, denn wir beten jetzt noch. Und wir beten mit den Worten von Franz von Assisi, zumindest es wird ihm so zugeschrieben, dieses Gebet. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt, und wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.